Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir nähern uns dem ersten Geburtstag der Ampelkoalition und damit auch 50 Folgen des Scholz-Updates. Und deshalb will ich in den nächsten Wochen so ein bisschen Bilanz ziehen mit Politikerinnen und Politikern und Experten. Stefan Lambi wird dabei sein, Kerstin Münstermann wird da sein, Emilia Fester von den Grünen wird da sein. Und heute freue ich mich auf Michael Kruse, den energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und den Vorsitzenden der Hamburger FDP.
Moin, moin.
Schön, dass Sie da sind, Herr Kruse. Gerne. Bevor wir in diese Bilanz eintauchen, gestern Raketenangriff ist vielleicht sogar schon zu viel gesagt, eine Rakete schlägt ein in Polen. Kritische Situation, ist man dann froh, dass man dann den ruhigen, besonnenen, manchmal etwas langweiligen Bundeskanzler Olaf Scholz hat? In solchen Situationen?
Also ich glaube, in so einer Situation ist es ganz wichtig, dass alle die Nerven behalten und als erstes mal schauen, was eigentlich genau passiert. Ich fand außerdem die Feststellung des Bundeskanzlers sehr klug, dass ohne den russischen Angriff auf die Ukraine es das sicher nicht gegeben hätte. Mhm. Weil das ist die Quintessenz, unabhängig von der Fragestellung, ist das jetzt ein Irrläufer aus der einen oder aus der anderen Richtung, was wir alle hoffen, aber es wäre nicht passiert ohne den russischen Angriff auf die Ukraine und deswegen muss man auch klar sagen, das ist das, was hier passiert ist und das ist das, was das Ganze hier ausgelöst hat.
Aber trotzdem gut, dass er in dem Moment ist diese Ruhe, die er hat, diese Besonnenheit ein Vorteil. Manchmal ist es ja vielleicht kein Vorteil.
Die ganze Bundesregierung hat hier ja Ruhe bewahrt und das finde ich sehr wichtig, auch die NATO-Partner, gerade auch in Polen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass hier alle Ruhe bewahren.
Gut, wir gucken, dass es irgendwie so weitergeht. Man sieht aber daran auch, was manchmal passieren kann von Dingen, von denen man gar nicht rechnet. Da muss irgendwie vielleicht auch nur ein russischer Soldat eine Rakete falsch justieren oder vielleicht ist er auch betrunken oder vielleicht ist er schlecht ausgebildet. Und plötzlich hat man da so eine Situation, wo man nicht genau weiß, wie geht es dann noch weiter. Also es ist schon immer noch eine hochgefährliche Situation, auch im Zusammenhang mit der NATO.
Es ist eine hochgefährliche Situation und wir haben ja mehrere Situationen in diesem Jahr auch erlebt, die wir schwer einzuordnen wussten. Also etwa die Explosion an den Nord Stream Pipelines in Hoheitsgewässern von NATO-Partnern ist ein so ein Thema. Man muss sich das klar machen, was langsam so in Deutschland zum Alltag in der Wahrnehmung geworden ist. Es ist Krieg in Europa. Das ist nicht irgendwo weit entfernt auf einem anderen Kontinent. Das ist direkt neben unseren Partnerländern, unseren Nachbarländern in Polen. Und das ist etwas, was wir uns jeden Tag vergegenwärtigen müssen. Und deswegen ist es auch wichtig, den Fokus auf das Thema zu behalten, mit dem Ziel, dass es bald endet.
Absolut. Der Krieg hat auch Ihre Rolle, Sie verbessern mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, Ihre Rolle verändert als energiepolitischer Sprecher, als Sie dieses Amt angetreten haben. Was war da aus Ihrer Sicht das, mit dem Sie sich hätten beschäftigen sollen? Die Klimawende.
Ja, das, was wir im Koalitionsvertrag alles Tolles in der Ampel vereinbart haben. Ich muss sagen, ich habe mich um dieses Amt beworben, weil ich schon da wusste, dass es einer der interessantesten und auch diskussionsintensivsten Bereiche innerhalb der Ampel werden würde. Und dann kam noch all das dazu, was wir aufgrund des Krieges alles losgetreten haben. Das war sozusagen die Planung, Koalitionsvertrag umsetzen, um im traurigen Bild zu bleiben. Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt, so ist es auch hier gekommen. Vieles von dem, was wir in diesem Jahr gemacht haben, war nicht geplant und wäre besser auch ausgefallen.
Im Gegenteil, müssen Sie sich dann mit solchen Themen beschäftigen, mit woher bekommen wir eigentlich Gas? Und da gucken wir nochmal so, nicht ein gutes Jahr, aber ein gutes Dreivierteljahr zurück, Anfang des Jahres, wo wir dann sahen, ups, das könnte Folgen haben für Deutschland, auch direkte Folgen. Und wir große Sorgen hatten, ob die Gasspeicher überhaupt voll sein werden oder auch nur annähernd voll sein werden. Wir erinnern uns daran, wie da so eine Panik durchs Land ging. Und jetzt habe ich gestern noch mal geguckt. Wir haben einen Zustand, wir reden über Mitte November, wir haben einen Zustand, in dem die Gasspeicher mehr als 100% gefüllt sind, was aus irgendwelchen physikalischen Möglichkeiten geht, also 100,4%. Und wenn ich mir das angucke, frage ich mich, warum schafft es die Ampelkoalition nicht, solche Ereignisse viel besser zu verkaufen? Warum gelingt es der Ampelkoalition vor allen Dingen immer, die Probleme, die Differenzen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht mal zu sagen, guck mal, da ist uns etwas gelungen, nehmen wir mal an, gemeinsam, aber da ist uns etwas gelungen, von dem wir Anfang des Jahres noch nicht glauben konnten, dass es uns gelingen wird.
Ja, ketzerisch möchte ich sagen, das ist ja Ihre Aufgabe als Medien, das richtig einzuordnen, ob man Fokus auf die streitigen Themen liegt oder auf die, die auch Erfolge sind. Aber Spaß beiseite. Das erste Gesetz, was sich in diesem Jahr verhandelt hat, hat genau das zum Gegenstand gehabt, nämlich, dass wir die Gasspeicher füllen in Deutschland, damit wir nicht mehr so stark angreifbar sind aus Richtung Russlands. Und da bin ich erstmal sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Die Einordnung dessen, ob das ein Erfolg ist, die wird vor allem dann stattfinden, wenn wir gut durch den Winter gekommen sind. Im Moment haben viele Menschen in diesem Land ja berechtigt Sorge, ob wir gut durch den Winter kommen im Gasbereich. Dafür haben wir jetzt erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen mit hohen Speicherfüllständen, sogar mehr als geplant war. Und ich glaube, dass sich, wenn man solche Erfolge erzielt, dass sich das auch rumspricht. Ich halte jetzt nichts dafür, wie ich hier gerade vor der Tür gesehen habe, auf Werbetafeln, dass man noch Energie sparen soll. Das ist notwendig. Wir sollten nicht auf Werbetafeln schreiben, das ist uns gut gelungen mit den Speicherfüllständen, sondern dass uns das Gas im Winter nicht ausgeht. Das ist der große Erfolg. Das können wir nach dem Winter mit Gewissheit sagen. Und ich glaube, dass das dann auch von der Bevölkerung richtig eingeordnet
wird. Ist das im Kern der Grund, warum man da jetzt nicht jubiliert und sagt, guck mal, was wir geschafft haben, um die Spannung hochzuhalten, damit die Menschen nicht den Eindruck bekommen, ah super, jetzt sind die Gasspeicher 100% gefüllt, jetzt kann ich wieder auf 4, 5 den Heizknopf drehen.
Es wäre schön, wenn das nur der Grund wäre. Tatsächlich ist es im Gasbereich so, dass der eigentlich herausfordernde Winter, dieser jetzt wird eine Herausforderung, die größere Herausforderung ist der Winter 2023-24. Ein Gutteil des Gases, was in den deutschen Speichern jetzt eingespeichert ist, ist ja noch aus russischen Pipelines gekommen. Wir müssen sehr viel russisches Gas ersetzen. Russland hatte 55% Anteil im deutschen Gasmarkt. All das müssen wir binnen Monaten ersetzen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Und deswegen ist es auch in diesem Winter notwendig, Gas zu sparen, damit wir gut in das nächste Jahr starten, wo uns eben kein russisches Pipeline-Gas
mehr zur Verfügung steht. Genau, dass wir sozusagen von einem möglichst hohen Level, also es ist besser, wenn wir jetzt immer im März rauskommen und das sind immer noch 60 oder 70% in den Gasspeichern, weil wir wissen, dann wird der Gasverbrauch wieder sinken. Und dann ist es wieder einfacher, das Ganze aufzufüllen.
Ganz genau.
Wie sieht's da eigentlich aus? Kurze Zwischenfrage mit den LNG-Terminals. Da war auch das Versprechen, so um den Jahreswechsel werden die ersten in Betrieb genommen. Es sieht danach aus.
Das erste Terminal ist gestern fertig geworden in Wilhelmshaven, sehr zum Leidwesen Hamburg, sage ich mal, dass wir da keinen Stich gemacht haben, dass der Senat auch da nicht mit einer Stimme gesprochen hat. Für die deutsche Erdgasversorgung ist es sehr wichtig, dass wir viele Optionen haben, Gas anzulanden. Wir brauchen welche in der Nordsee, in der Ostsee, um das Gesamtgasnetz zu bedienen. Und da sind wir auf Kurs.
Das heißt, wann geht es in Betrieb, Wilhelmshaven?
Wilhelmshaven geht jetzt in Betrieb, das heißt, wird jetzt getestet, dass es auch funktioniert und dann wird es zum Jahresende in Betrieb gehen.
Brunsbüttel?
Brunsbüttel etwas später, aber im ersten Quartal voraussichtlich.
Gut. Also an sich, aber wenn man sich diesen Winter anguckt, wenn man das, was Sie eben gesagt haben, im Hinterkopf behält, ja, wir sollten möglichst wenig Gas verbrauchen, um mit einer guten Position ins nächste Jahr zu kommen. Aber die Sorge, die viele Menschen hatten, dass sie in diesem Winter in der kalten Wohnzimmer sitzen oder dass Betriebe ihre Betriebe kürzer fahren müssen oder einstellen müssen, Produktion einstellen müssen, die Gefahr ist gebannt?
Die Gefahr ist nicht vollständig gebannt, insbesondere für den späten Winter. Der Verbrauch des Gases im Winter hängt im Wesentlichen am Temperaturverlauf. Und deswegen ist bei einem milden Winter kommen wir wahrscheinlich sehr gut durch. Bei einem harten Winter dürfte es deutlich anspruchsvoller werden. Deswegen ist jetzt nicht die Zeit, Entwarnung zu geben oder zu sagen, ach, wir können uns zurücklehnen, weil das wird ein entspannter Winter. Das wissen wir alles nicht.
Nächste Woche wird es auf jeden Fall schon mal kälter, richtig kälter. Ich glaube sogar ab Wochenende schon irgendwie um die 1 Grad. Kommen wir zu dem ersten Jahr der Ampelkoalition. Gestartet mit hohen Erwartungen, dann kam der Krieg mit allem, was dazugehört. Und Wolfgang Kubicki war mal Anfang des Jahres in diesem Podcast, hat gesagt, naja, auch ohne den Krieg wären die eigentlich erst im März sozusagen, wenn man das mit einem Flugzeug vergleicht, wäre das Boarding abgeschlossen. Und erst im März hätte man sozusagen mit dieser fertigen Regierung, mit den neuen Ministerien und so losstarten können. Kann man so ein bisschen sagen, dass durch den Krieg sich diese Phase, wie sich die Regierung, bis sich die Regierung gefunden hatte, bis die Ministerien am Laufen waren, sich so verzögert hat, dass wahrscheinlich man dieses ganze erste Jahr gebraucht hat, um sich als Regierung zu finden?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben ab dem ersten Tag, wo tatsächlich Handlungsfähigkeit da war, denn die ersten Wochen braucht man natürlich, um das Personal aufzustellen, neue Leitungsstrukturen zu etablieren, ab dem ersten Tag ein Ausnahmemodus vorhanden war Und in diesem Ausnahmemodus operieren wir. Also Sprüche wie jede Kilowattstunde zählt, auch alles zu tun. Ich sag mal auch ganz bewusst auch parteipolitische Aspekte ein Stück weit außen vor zu lassen. Und gerade im Energiebereich kann man das gut sehen, jetzt wirklich alles zu tun, was notwendig ist, um die Energiesicherheit auch zu gewährleisten. Das ist etwas, was wir ab dem Februar dieses Jahres gemacht haben. Das heißt, es gab keine Einarbeitung, kein Warm-up, wir gucken jetzt mal, wie wir zusammenarbeiten, sondern wir hatten von Tag 1 an eigentlich große Herausforderungen vor der Brust. Und gemessen daran, wie groß die Herausforderungen sind, wir haben es ja eben bei den LNG-Terminals oder den Speichern besprochen, finde ich, schlägt sich gerade im Bereich der Energiepolitik die Regierung richtig gut.
Übrigens auch das ein guter Erfolg, ne, mit den LNG-Terminals. Auch Anfang des Jahres, als dann hieß, ja, wir werden die ersten zwei Ende des Jahres laufen haben. Und das sind relevante Mengen, glaube ich. Wie viel Prozent des zwei LNG-Terminals, wie viel Prozent des Gasbedarfs in Deutschland können die decken?
Ja, das sind so 15-20%.
Okay, also ist relevant. Auch damals hätte keiner gedacht, dass das funktioniert. Worauf ich anspiele war, dass man ja immer das Gefühl hatte, immer wieder auch zwischendrin, irgendwie funktioniert das nicht. Und Christian Lindner war auch mal in diesem Podcast, ganz schön viel FDP-Leute, in diesem Podcast und hat gesagt, naja, die Ampelkoalition ist und bleibt ein Zweckbündnis. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so aus FDP-Sicht, aber muss man das so betonen?
Ich glaube, das ist einfach eine faktische Erkenntnis. Es sind drei sehr unterschiedliche Parteien und uns als Freie Demokraten unterscheidet von den beiden anderen Partnern, dass wir ein grundsätzlich anderes Menschenbild haben und dass wir alles immer vom Einzelnen her denken. Und diese Unterschiedlichkeit, die geht nicht dadurch verloren, dass man an vielen Stellen Kompromisse schließt. Und man kann das in unserer Unterstützerschaft sehr deutlich wahrnehmen. Ja, es gibt große Teile unserer Unterstützerschaft, die es sehr gut finden, dass wir in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung übernehmen. Und gleichzeitig gibt es weiterhin große Teile auch der Unterstützerschaft, die mit den beiden Partnern deutlich fremdeln. Und diese Menschen, die wollen von uns eine klare politische Linie sehen. Die wollen nicht, dass wir drei Monate darüber diskutieren, über das, was sie für selbstverständlich halten, nämlich, dass wir jetzt zum Beispiel die Kernkraftwerke verlängern in einer solch schwierigen Situation. Für all solche Diskussionen haben die kein Verständnis. Und denen muss man sagen, diese Diskussion führen wir nicht, weil wir das so gerne wollen, sondern weil wir zwei Partner haben, die die Welt an manchen Stellen deutlich anders sehen.
Wobei man doch die Grünen auch mal loben muss. Jens Spahn hat es neulich getan, hat gesagt, Mensch, die Grünen waren, natürlich war das ein vergiftetes Lob, in der ersten Phase diesen Jahres relativ pragmatisch. Also zum Beispiel, was den Kriegseinsatz in der Ukraine anbelangt, da waren die ja teilweise deutlich vor der SPD mit all dem, was sie gesagt haben. Und er sagt, die haben schon Zugeständnisse gemacht, die man von den Grünen so nicht erwartet hätte, oder? Geht's Ihnen nicht auch so?
Ja, gemessen an der Erwartungshaltung haben die Grünen überrascht. Aber muss man ja auch mal sagen, warum ist denn die Erwartungshaltung so unterschiedlich wie die Realität? Also viele der Themen, die wir jetzt haben, haben wir auch deshalb, weil die Grünen solche Positionen haben. Erdgas, russisches Pipeline-Gas, sollte die Brücke für die Erneuerbaren sein. Und da muss man mal sagen, der Weg, auf den wir uns begeben haben, ist ja auch ein Weg, der genau an diesen Positionen hängt. Warum mussten wir denn so schnell LNG-Terminals in Norddeutschland jetzt errichten? Weil wir uns eine 15-jährige Debatte darum geleistet haben, ob die tatsächlich notwendig sind, aber sie nicht gebaut haben. Und in all diesen Themengebieten sahen die Grünen mit ihren bisherigen Positionen auf einmal ziemlich alt aus. Ja, sie haben sich dann schnell von diesen Positionen entfernt. Das ist auch richtig gewesen, das war notwendig gewesen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, sie mussten sich davon jetzt auch entfernen, weil sie große Probleme
mit haben. Aber tatsächlich ist das Problem, was sie haben in der Koalition, ist eher eins mit den Grünen als mit der SPD. Weil man sieht ja auch, dass Olaf Scholz und Christian Lindner sich ganz gut verstehen, offensichtlich die gleiche Sprache sprechen. Muss immer lachen, wenn man mit Christian Lindner darüber spricht, dass Olaf Scholz nicht auf Fragen direkt antwortet und er dann den schönen Satz sagt, das ist mir auch nicht fremd. Also zumindest in dem Moment, wo die Interviews, wo die Kameras und wo die Mikrofone angehen.
Ja, die haben beide geübt.
Also ich meine, es ist ein Problem zwischen der FDP und den Grünen.
Es ist nicht nur ein Problem zwischen der FDP und den Grünen. Ich bleib beim Beispiel Kernkraftwerke, da hat man natürlich am weitesten auseinanderliegende Positionen und da ist die SPD in meiner Wahrnehmung auch sehr früh in eine sich zurücklehnende Rolle gegangen und hat gesagt, naja, nun lassen wir die beiden kleineren Partner da mal ein bisschen miteinander diskutieren. Ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wo man sagen könnte, die Entscheidung hätte man deutlich früher treffen können. Und dass man das nicht tut, das wiederum fällt dann auch ein Stück weit Olaf Scholz zu, der eben Debatten sehr lange laufen lässt, sich nicht positioniert, sich monatelang eigentlich aus diesem Thema komplett rausgehalten hat, wo man sich ja schon fragen kann. Also wenn wir ein Problem haben, im nächsten Winter genügend Strom zur Verfügung zu stellen, dass sich dann ein Kanzler 2-3 Monate dazu in der Öffentlichkeit nicht positioniert, vielleicht auch nicht das Klügste.
Genau, aber Sie kennen ihn aus Hamburg, genau wie ich ihn aus Hamburg kenne und wir wissen ja, Und das könnte man ja aus FDP-Sicht oder als Grün-Sicht auch als Stärke des Kanzlers werten, dass er seine Senatoren in Hamburg und jetzt die Minister relativ lange machen lässt. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Christian Lindner und Robert Habeck von der Omnipräsenz von Olaf Scholz erdrückt worden sind, sondern er hat ihnen ganz schön viel Platz gelassen. Also sie konnten das darstellen, was ihnen wichtig ist als FDP.
Ja, und das muss er auch. Das ist grundsätzlich auch richtig. Er hat ja die Koalitionsverhandlungen in guter Erinnerung und er weiß, dass genau genommen in der aktuellen Mehrheitslage die SPD die Partei ist, die austauschbar wäre. Und das hat er sehr früh auch zum Beginn der Sondierungsgespräche gleich verstanden, dass dieses Bündnis als Ampelbündnis überhaupt nur zustande kommen wird, wenn es auf Augenhöhe geführt wird. Und da hat er, meine ich, auch sehr klug eingebunden. Und diesen Raum, den muss er den Partnern auch lassen, weil gerade bei uns sich sonst auch die Frage stellen würde, warum wir uns dieses Bündnis denn eigentlich zwingend antun. Andere wären uns ja näher.
Genau, und mit anderen werden weniger, kommen wir noch zu, bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, wenn ich mir angucke, wie sich die CDU entwickelt. Aber das ist ja interessant, dass man eigentlich auf der einen Seite sich darüber freuen muss, dass der Kanzler dem Minister den Raum gibt, aber dann darf man natürlich auf der anderen Seite dann auch nicht irgendwie nach Machtworten schreien. Sondern irgendwie, also das muss ja sehr ausbalanciert sein.
Ich glaube, nach einem Machtwort hat auch niemand geschrien. Ich glaube einfach, dass wenn im Juni die Betreiber von Kernkraftwerken sich bei uns melden und sagen, Mensch, also wir könnten das schon verlängern. Es ist übrigens die Realität ganz anders, als die Umweltministerin und der Wirtschaftsminister von den Grünen behauptet haben, dass dann ein Kanzler mal sich den Sachverhalt anschauen kann und eine Meinung dazu entfalten kann. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Das heißt ja nicht, dass er dann gleich ein Schreiben rausschickt und erklärt, wie das jetzt in Zukunft zu laufen hat. Das fand ich eher nicht so klug als Maßnahme. Aber eine Positionierung können die Menschen von ihrem Kanzler, glaube ich, erwarten in so wichtigen Fragestellungen.
Das stimmt, aber es kann natürlich im Zweifel, wenn der Kanzler sich zu allen Dingen positioniert, dann ist natürlich egal, was der Minister dazu sagt. Also das ist ja die Strategie von Scholz immer gewesen, zu sagen, also ich lasse meine Leute so weit wie möglich ihre eigenen Dinge bestimmen, zumindest in der Öffentlichkeit. Wie es im Hintergrund ist, wissen Atmann auch, dass am Ende da der Kanzler natürlich das letzte Wort, aber in der Öffentlichkeit soll es so aussehen, dass jeder strahlen kann, jeder in den Scheinwerfern stehen kann, jeder seine Politik vertreten kann. Und Sie haben es ja gesagt, das ist auch wichtig in dem Zusammenhang.
Das kann man natürlich ein bisschen lässiger tun, wenn man eine Alleinregierung wie in Hamburg von 2011 bis 2015 hat. Bei drei Koalitionspartnern ist es schlichtweg so, man muss gemeinsame Kompromisse finden und da gehört zu diesen Kompromissen. In diesen Kompromissen muss sich jeder Beteiligte in der Koalition wiederfinden. Und zu so einem Kompromiss, meine ich, sollte man da schneller kommen.
So, wahlweise. Mich würde noch eine Sache interessieren. Man hätte das ja abräumen können, wenn die Grünen gesagt hätten, oder wenn sie gesagt hätten, wisst ihr was, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr Tempolimit und die Grünen hätten gesagt, wir machen mal ein halbes Jahr AKW länger, dann wäre das Thema wahrscheinlich vom Tisch gewesen. Können Sie mir sagen, warum die FDP sie ist mit diesem Tempolimit so unfassbar verteidigt, als ging es da wirklich um den Kern der Freiheit in Deutschland?
Weil es der einzige Bereich ist, in dem wir in Wahrheit keinen Mangel haben. Am Anfang des Krieges dachte man noch kurz, naja, Öl könnte problematisch werden. Die Verfügbarkeit von Öl ist in Deutschland überhaupt kein Problem. Wir haben mengenmäßig Probleme beim Gas und wir haben vor allem für den Süden Deutschlands ein Thema beim Strom. Und wenn Sie mir jetzt erklären, wie man mit einem Tempolimit diese Probleme aufhebt, dann erkläre ich Ihnen, warum das vielleicht doch eine sinnvolle
Maßnahme ist. Ich kann ja aber sagen, was man mit dem Tempolimit am Klimawandel ändern kann. Weil natürlich, ich merke es ja selber.
Was denn?
Ich merke es ja selber.
Erzählen Sie mal,
weil
das ist ein ganz kleiner Effekt, 0,04%.
Ja, das mag ja ein kleiner Effekt sein, aber es ist natürlich ein Effekt. Und ich merke ja selber, wenn ich tatsächlich langsam fahre, so wie es Mujib Latif, der Klimaforscher, empfiehlt, der sagt, er fährt sowieso nur 100 oder 120, eins von beiden. Aber mehr fährt er nicht. Und sagt, das ist ein ziemlicher Effekt in Sachen tanken oder bei mir auch mit dem E-Auto in Sachen aufladen. Ich muss halt viel, viel weniger tanken oder viel, viel weniger aufladen. Das heißt,
und wer jetzt,
ich verbrauche, jetzt
Gretchen, wer behindert Sie denn daran, langsam zu fahren?
Nein, das sage ich ja. Aber das wäre, vielleicht muss man die Leute ja zu ihrem Glück zwingen. Und
ja, genau da sind wir als FDP öfter mal nicht dabei, wenn andere das so sehen. Ja.
Ich fand's schade, weil man hätte das vielleicht so für ein halbes Jahr, wir beiden ja keinen Zacken aus der Krone und ein halbes Jahr mal Tempolimit, mal ausprobieren. Ich fand so ein bisschen, dieses 9-Euro-Ticket zum Beispiel, ja, da haben wir jahrelang alle auch in Hamburg viel drüber gesprochen, dass man es mal ausprobiert und jetzt hat man es endlich mal ausprobiert. Das war doch gut. Die Erkenntnis war doch gut. Was man daraus gemacht hat, ist aus meiner Sicht, das müssen Sie auch als energiepolitischer Sprecher, bin ich gespannt, was Sie sagen, ja schlecht, weil ich stelle fest, als es dieses 9-Euro-Ticket gab, habe ich eigentlich nie einen Sitzplatz in einer Bahn bekommen. Heute habe ich wieder alle Waggons für mich. Das heißt, wir haben doch eigentlich gelernt, dieses 9-Euro-Ticket funktioniert, warum machen wir es nicht weiter?
zunächst mal war es ja eine gute Maßnahme, die unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing hier vorgeschlagen hat und ist im Sommer gut angekommen. Wenn man das dann verstetigt, muss man natürlich schauen, dass man nicht erst es günstig macht, dann sind die Züge völlig überfüllt, sondern dass man das Kapazitätswachstum auch mitplant. Sprich, wenn viel mehr Leute Bahn fahren sollen, was gewünscht ist, müssen wir natürlich auch viel mehr Bahnen haben. Die hat man aber nicht über Nacht. Das heißt, es ist schon klug zu sagen, wir machen auf der einen Seite eine Lösung, die wesentlich günstiger ist als das bisherige. 49 Euro, finde ich, kann sich sehr gut sehen lassen. Und gleichzeitig sorgt man dafür, dass man auch noch genug Mittel dafür hat, eben auch mehr Bahnen tatsächlich auf die Schiene.
Aber das heißt, perspektivisch wird es dann immer günstiger, wenn wir die entsprechenden Kapazitäten haben?
Ich glaube, 49 Euro ist schon ein sehr gutes Angebot. Das ist ja dann auch schon ein subventioniertes Ticket. Und ich glaube, dass wir jetzt erstmal die Situation schaffen sollten, dass die Menschen sich wirklich wieder auf die Bahn verlassen können, dass die Bahn pünktlich fährt, dass sie dann ankommt, wann sie ankommen soll. Weil das ist der zentrale Treiber, der die Menschen, die ich so kenne, die auch zu einer bestimmten Zeit ankommen müssen, nicht nur im Urlaub mal, sage ich mal, irgendwo hinpendeln. Die wollen Verlässlichkeit von der Bahn und das ist das wichtigste Kriterium.
Ich bin gespannt. Sprechen wir über ein Jahr diese Regierung, über ihr Bild von Olaf Scholz. Es gibt eine lustige Umfrage, finde ich, unter PR-Managern. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die, die bei dieser Umfrage gut abschneiden, sich darüber freuen. Die PR-Manager haben zu 95% die Politik von Robert Habeck gelobt und zu 91% die Politik von Annalena Baerbock im Zusammenhang mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg. Und nur zu 64% die Politik von Olaf Scholz, PR-Manager. Ist das, wenn man dann jetzt Robert Habeck, freut man sich dann über sowas oder ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass Olaf Scholz von den PR-Managern am wenigsten gelobt wird?
Also ob man sich da freut als Robert Habeck, das sollten Sie Robert Habeck fragen. Ich hatte bei einigen Themen den Eindruck, dass er durchaus sehr beschäftigt damit war, eine gute PR-Figur zu machen. Er ist nach Katar gefahren, um LNG-Gas einzukaufen. Eine Maßnahme, die kurzfristig hätte sinnvoll sein können. Allerdings ist kein Ergebnis dabei rausgekommen. Und ich glaube, Politik muss am Ende immer an den Ergebnissen gemessen werden. Also die PR-Manager schauen vielleicht auch ein bisschen mehr darauf als andere, ob jemand eine gute Figur macht. Kann man, finde ich, bei Annalena Baerbock durchaus sagen, dass das, was sie an Sichtbarkeit auch in Richtung Ukraine gemacht hat, sehr positiv war, auch für die gesamte Bundesregierung. Und gleichzeitig kann es nicht nur um die Figur gehen, sondern Politik muss sich an den Taten messen lassen. Und da gibt es noch Luft nach oben.
Und bei Olaf Scholz, wie finden Sie bei Olaf Scholz die Art und Weise, wie er Politik gemacht hat? Frage 1. Und wie er sie verkauft hat? Frage 2.
Wie er sie gemacht hat. Also da habe ich ja einmal, ich bin ja, meine politische Sozialisation hier in Hamburg in der Landespolitik ist ja im Wesentlichen in der Opposition zu Olaf Scholz. Und ich hatte ja auch schon mal die Gelegenheit aus der Opposition heraus, ihn zu wählen oder nicht zu wählen. Und dann hatte ich diese Option jetzt im Bundestag als Bundestagsabgeordneter. Das zweite Mal dann allerdings in einem Regierungsbündnis mit ihm. Und es gibt eine lustige Situation bei uns in der Fraktionssitzung, als er zu Besuch in die Fraktion kam. Ich habe mich dann gemeldet, habe gesagt, also Herr Scholz, das ist für mich eine nicht so vertraute Situation, denn mein ganzes politisches Leben besteht eigentlich daraus, zu Ihrer Arbeit Oppositionsarbeit zu machen. Und dann hat er sich gemeldet und gesagt, also dann genießen Sie es mal, dass wir zusammen regieren. Und das war eigentlich so ein ganz guter Moment, den wir hatten, weil man natürlich im Politischen nicht Oppositionsarbeit zu Personen macht, sondern man macht in der Opposition, versucht man ein besseres Angebot zu machen. Jetzt in der Regierung versuchen wir für dieses Land ordentlich was auf den Weg zu bringen. Und was ich in Hamburger Zeiten immer recht schwierig fand, war so diese Basta-Mentalität, auch eine sehr zentralstabsmäßige Organisation, die mag kurzfristig erfolgreich sein, aber sie ist nicht besonders kreativ. Und das ist jetzt anders, wo er verstanden hat, es gibt drei Partner, alle drei Partner müssen sich in dem Bündnis wiederfinden. Es gibt ganz andere Fliehkräfte auch auf Bundesebene als in so der Hamburger Landespolitik zu, sage ich mal, wirtschaftlich und finanziell stabilen Zeiten. Und da meine ich, ist er ganz gut darin, auch Partner stärker einzubinden, weil er weiß, dass er auf die auch stark angewiesen ist.
Also die Politik, die er gemacht hat, gut, sehr gut, befriedigend, was ist es?
Die Politik, die er in Hamburg gemacht hat, als wir noch
in Hamburg
Opposition dazu waren.
Das ist ja lange her. Und auf Bundesebene?
Auf Bundesebene macht die Ampel eine gute Figur.
Und wie er die Politik verkauft, die PR-Manager sagen, das machen die anderen viel besser.
Ja, das ist jetzt nicht mein Ratschlag, dem Kanzler zu, oder mein Job, dem Kanzler zu erklären, ob er häufiger in der Öffentlichkeit auftreten muss. Ich weiß, dass es bei vielen Menschen dieses Bedürfnis gibt, dass in einer Situation, die multiple Krisen mit sich bringt, also vor allem ein Krieg in Europa, auch Sorge um stabile Energieversorgung, dass sich viele Menschen in dieser Situation Orientierung wünschen. Und diese Orientierung geht im Moment etwas mehr von den eben beiden Gelobten aus, nämlich Annalena Baerbock und Robert Habeck, was das, ich sag mal, eher linke Spektrum betrifft, dann nämlich die als präsenter war. Was unser Spektrum betrifft, ist es natürlich Christian Lindner, der hier auch Haltepunkte gibt.
Aber Olaf Scholz, der zwischenzeitlich ja in der Kanzlerfrage sogar hinter Friedrich Merz und Robert Habeck lag, liegt jetzt in der Kanzlerfrage wieder davor. Wenn man mit ihm darüber spricht, sagt er, das interessiert mich überhaupt nicht, weil die nächste Wahl ist es in 3 Jahren. Und er geht davon aus, und das sagen ja alle von der Ampelkoalition, dass natürlich diese Regierung diese 3 Jahre noch halten wird. Mich würde interessieren, was Sie jetzt gerade angesprochen haben. Berlin, Sie sind ja jetzt erstmals im Bundestag, anderes Tempo. Das erlebt man auch, wenn man zusammen ist mit Berliner Hauptstadtjournalisten. Der lokale Politiker und der lokale Journalist haben vielleicht die gleichen Erlebnisse, wenn man dann auf die Hauptstadtjournalisten, sie nicken schon,
das denke ich,
und die Hauptstadtpolitiker trifft. Und ich finde, man hat es gemerkt bei Costco, bei der Diskussion über Costco, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Wir erinnern uns, das war die Frage, ob sich die chinesische Staatsreederei Costco am Hamburger Terminal Toller Ort beteiligen kann. Ich weiß gar nicht, um das immer noch mal allen zu sagen, Toller Ort Terminal ist das 4. Terminal der HALA, das ist die Betreibergesellschaft des Hafens sozusagen, 0,6 Quadratkilometer groß, um eine Größenverstellung zu haben, 4 Anliegeplätze, also jetzt kein Riesending. Und es geht um den Betrieb dieses Terminals, es geht nicht darum, dass denen das Terminal gehört. Also man ist da eher so eine Art Mieter, aber es ist kein Eigentümer. Der Hafen gehört weiterhin zu 100% der Freien Hansestadt Hamburg, anders als der Hafen von Piräus, der zu 100% den Chinesen gehört. So, das vielleicht so vorweg. Und wenn man dann aber mit Hauptstadtjournalisten oder dieser sogenannten Berliner Politikblase sprach, dann war ganz klar, naja, ihr Hamburger, ihr redet das klein, das ist ein Riesenskandal und die Chinesen und ihr müsst da aufhören und so weiter und so weiter. Erleben Sie auch dieses von oben herab, dieses Besserwisserische in Punkten, wo man weiß, sie wissen es einfach nicht besser. Also die dann darüber sprechen und von Berlin zum Beispiel auf Hamburg und auf Costco gucken.
Also als besserwisserisch habe ich es bisher nicht empfunden, sondern als gar nicht wisserisch. Denn diese Debatte ist ja in großen Teilen, Sie haben es ja vollkommen richtig dargestellt, frei von sachlichen Fakten geführt worden. Und das hat mich als, jetzt muss ich mal sagen, ich habe das Thema als Hamburger Hafenpolitiker schon begleitet. Ich habe im letzten Jahr einen Meinungsbeitrag dazu geschrieben in der Welt. Ich bin hafenpolitischer Berichterstatter.
Welt schneiden wir raus.
Die gibt einem noch mehr Raum. Mal kurz einen Werbeblock für die Konkurrenz hier. Die als hafenpolitischer Berichterstatter mich lange damit auseinandergesetzt und auch schon vorher mal die relevanten Fragen, die es ja tatsächlich im fachlichen Jahr zu stellen gibt, nämlich wie weit wollen wir Regime, die nicht nach unseren Werten spielen, in unsere Infrastruktur reinlassen. Diese Frage kann man gut stellen. Sie dann hektisch alert kurz vor Entscheidungszeitraum, 1 Jahr nachdem der Deal ja eigentlich gemacht worden ist, zu diskutieren, zeigt ein bisschen, wie Berlin funktioniert. Mhm. Nämlich, dass immer gerade eine Sau durchs Dorf getrieben wird und dass wenige derjenigen, die sie durchs Dorf treiben, die Sau besonders gut kennen. Und das ist auch tatsächlich ein Berliner Problem, weil viele dann auf das gleiche Thema gehen und wenige sich die Mühe machen, sich das im Detail mal auszurecherchieren und vielleicht auch eine balancierte Position hinzubekommen. Ich finde aber das Ergebnis, was jetzt gekommen ist, keine Geschäftsführerposition, kein Zugriff auf kritische Infrastruktur, auch mal zu diskutieren, warum das Terminal eigentlich keine kritische Infrastruktur ist, kein Datenzugriff und damit keine Möglichkeiten, auch wichtige kritische Informationen abzusaugen. Das finde ich eigentlich ein gutes Ergebnis.
Aber interessant ist, wenn Sie sagen, das finde ich gut, nicht besserwisserisch, sondern gar nicht wisserisch, dass dann auch selbst, wenn das alles entschieden ist und alles bekannt ist, dass solche Fakten ignoriert werden. Ich habe wirklich gestaunt über Omid Nuripur bei Anne Will, der dann, obwohl all das, was Sie eben gesagt haben, so ist, wie es ist, zu Peter Tschentscher, der damals da war, dem Hamburger Bürgermeister, gesagt hat, aber Herr Tschentscher, Sie wissen doch, dass es so nicht geht. So, also, dass diese Fakten ausgeblendet werden und dann, nächster Punkt, dass dann nach 1-2 Tagen diese Blase weiterzieht zum nächsten Thema, wo sie sich im Zweifel nicht auskennt. Und das war so eines der Themen, was wir vor einer Woche mit Florian Harms hatten, dem Chefredakteur von T-Online. Und klar, damit fremdet Olaf Scholz und deshalb fremdet Olaf Scholz hat auch mit dieser Art Politik zu machen.
Ja, das kann ich auch gut verstehen. Gleichzeitig ist ja die Debatte, die hier groß geführt wurde, nämlich wie weit lassen wir eigentlich totalitäre Regime bei uns in kritische Infrastruktur rein oder überhaupt in Infrastruktur, die ist ja eine sehr wichtige. Am Beispiel der Häfen sind wir jetzt, glaube ich, 10. oder 12., bei dem sich die Chinesen beteiligen. Eigentlich hätte man es beim ersten in Europa groß diskutieren müssen. Beim ersten Terminal hätte man sagen müssen, hier muss es eine grundsätzliche Entscheidung in Europa geben, ob das gewünscht ist. Wir haben, das habe ich im Wirtschaftsbereich selber mit ausformuliert, im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir uns Reziprozität wünschen. Ein kompliziertes Wort, deswegen erkläre ich es kurz. Im Prinzip heißt das, wenn die Chinesen bei uns in die Infrastruktur rein dürfen, dann wollen wir auch bei denen in die Infrastruktur. Das ist für die Chinesen unvorstellbar. Genau.
Also das, lässt man sie einfach nicht hier in die Infrastruktur, fertig.
So, das wäre die Schlussfolgerung. Das können sie nicht beim 10. Terminal souverän entscheiden, weil sie da dann große Nachteile haben. Auch für den Hamburger Hafen, der ja der China-Hafen in Deutschland ist. Aber diese Fragen, die stehen an und sie stehen dann, meine ich, und das wäre eigentlich die Debatte, die wir jetzt führen müssten, für die nächsten Wertschöpfungsstufen an. Wie sorgen wir denn dafür, dass sich die Chinesen nicht auch in den Gütertransfer ab dem Terminal bis zum Endkunden so tief reinkaufen, dass sie da dann auch eine geschlossene Logistikkette vom Werk in China bis zum Endkunden in Deutschland aufmachen? Das sind die Fragen, die jetzt anstehen. Die sind aber im Rahmen dieser Debatte gar nicht geführt worden. Da wünsche ich mir eigentlich ein bisschen mehr Weitblick oder zumindest ein paar Journalisten, die sagen, ich nehme mir jetzt mal die Zeit und ich gucke mal tiefer in das Thema rein. Ich gucke mal, was sind jetzt eigentlich alles die Folgen.
Hat es ja aber gegeben, das entscheidet natürlich dann, dass die Leute, die sich damit beschäftigen und die damit sich in Talkshows äußern, dass sie dann nicht nur die Überschriften lesen, weil in den Überschriften ja oft auch bei überregionalen Zeitungen, bei uns ja nicht, ich glaube, wir haben am Anfang relativ schnell geschrieben, irgendwie, Leute, es geht um das viertgrößte Terminal, was ich eben erzählt habe.
Ja, das aber, ist ganz lustig, denn ich habe jetzt dieser Tage ein Interview freigegeben, wo ich genau dazu gefragt worden bin und da habe ich auch beschrieben, dass im Prinzip die bundespolitische Debatte auch häufig so alert ist, weil einer eine Überschrift rausbläst, der nächste reagiert dann mit einer anderen Überschrift auf die Überschrift. Keiner diskutiert überhaupt in Details. Und dann habe ich festgestellt, so in meiner Rückschau, weder in der Landespolitik, in der Medienarbeit in der Landespolitik, noch in der Kommunalpolitik würde Ihnen so eine Debattenform oder so eine Debattenkultur irgendwer durchgehen lassen. Kein Wochenblatt in dieser Stadt lässt Ihnen durchgehen, was Ihnen bundespolitische Debatte so durchgehen lässt. Also wirklich.
Und das ist ja dann, und dann wundert man sich, dass irgendwie da so ein Misstrauen gegenüber dieser bundespolitischen, also der Bundespolitik passiert, wo man den Eindruck hat, die streifen das immer nur und ziehen dann weiter.
Ja, nein, ich kann das, Menschen sagen mir das manchmal, dass sie bei Politik frustriert und ich sage dann immer, mich frustriert das auch.
Komplett. Und das liegt vielleicht aber auch daran, dass immer dieselben Menschen in irgendwelchen Talkshows sitzen, die vielleicht gar keine Zeit haben, diese Sachen dann bis zum Ende und die sich ja irgendwie auch, der Zwang, sich dann zu allem irgendwie äußern zu müssen. Und da sind wir wieder bei Olaf Scholz, der natürlich genau das Gegenteil möchte. Olaf Scholz möchte natürlich genau, er möchte sich eigentlich in all diesen Sachen so gut auskennen, dass er sich auch nur dann äußert, wenn er sich auskennt.
Ja, er möchte sich vor allem am liebsten auch gar nicht unter Zeitdruck äußern, was manchmal ein Problem ist, denn manchmal gibt es schlichtweg Zeitdruck. Wir haben das bei der großen Entscheidung zu dem Sondervermögen für die Bundeswehr gesehen. Das war dringend notwendig. Wir wissen eigentlich alle seit Jahren, dass es da große Missstände gibt. Und das ist dann so eine Situation, da ist er der Letzte, der springt. Das ist klug, wenn man es als Besonnenheit verkaufen kann und häufig ist er auch besonnen, aber es ist, manchmal wirkt es auch wie jemand, der dann nicht zu einer Entscheidung kommt und je größer der Druck ist, desto größer ist dann eben auch manchmal die Notwendigkeit.
Wobei Zeitenwende doch eine schnelle Entscheidung war, oder? Wir wissen heute nicht, Christian Lindner sagt, es war mehr so seine Idee, Olaf Scholz sagt, es war auch meine Idee, ist ja egal, aber die Umsetzung war doch innerhalb von ein paar Tagen. Also Umsetzung ist falsch, aber die von der Idee bis zur Ankündigung im Bundestag war das doch ein paar Tage.
Ja, das war ein kurzer Zeitraum. Allerdings ist es ja natürlich Folge einer Politik, die über das letzte Jahrzehnt die Bundeswehr schon dramatisch vernachlässigt hat. Und da war zuletzt ja der Herr Kanzler auch Finanzminister. Da hätte er natürlich schon deutlich früher drauf kommen können.
Konnten Sie die Aufregung verstehen über die Reise von Olaf Scholz zu Xi Jinping nach China?
Nein, ich denke, es ist notwendig, dass solche Reisen stattfinden und sie müssen auch in schwierigen Zeiten möglich sein. Es ist auch wichtig, finde ich, dass wir da auf diesen Reisen nicht nur sehen, dass über wirtschaftliche Themen gesprochen wird, sondern auch über Fragen von Menschenrechten, auch über Fragen von regionaler Sicherheit, etwa wenn es um Taiwan geht. Mhm. Und das, finde ich, hat der Kanzler gut gelöst, all diese Themen auch zu adressieren. Das war bei anderen Reisen vorher, zum Beispiel bei Angela Merkel, deutlich anders. Das finde ich sehr notwendig und dann kann so eine Reise auch ein Gewinn sein, weil sie eben auch Aufmerksamkeit auf Themen lenkt, die ansonsten gerade dort in der Region eben nicht den Aufmerksamkeitsfokus haben.
Vor allem ist es natürlich so absurd gewesen, weil irgendwie ein paar Tage später trifft er sich bei G20 sowieso wieder auf diesen Xi Jinping und auf all die anderen. Da hätte man gesagt, warum fährt er dahin? G20? Ich lese die Kommentare in den letzten Wochen und jetzt gerade auch in den letzten Tagen und habe so das Gefühl, dreht sich da gerade was? Auf einmal heißt es, Mensch, Olaf Scholz ist auch zu verdanken, dass G20 so geschlossen ist, dass die geschlossen sich gegen den Ukraine-Krieg aussprechen, dass sie Russland auffordern, mit diesen Atomwaffendrohungen aufzuhören und so. Man hat das Gefühl, auf einmal dreht sich die mediale Wahrnehmung von Olaf Scholz. Ist das so ein Gefühl, was ich nur habe, weil ich die falschen Zeitungen lese oder wie sehen Sie das?
Falsche Zeitungen gibt es ja gar nicht. Eine machen, geben sie ja sogar mit heraus. Insofern, ja. Das natürlich, kann ich natürlich nicht sagen, dass das die falschen Zeitungen sind.
Aber?
Aber nein, das ist natürlich etwas, was er sich jetzt erarbeiten muss. Er hat internationale Kontakte schon vorher gepflegt. Aber natürlich ist es so, dass Angela Merkel einfach ein echtes Schwergewicht in dieser Welt ist und in dieser Rolle er natürlich auch erst reinwachsen muss. Ist ja auch ganz normal. Das ist der eine Aspekt und darum bemüht er sich, finde ich, auch gut. Auf der anderen Seite, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr werden die Auswirkungen auf dem ganzen Globus deutlich. Mhm. Also das ganze Thema Hungersnot in Afrika wussten wir im Frühjahr, dass es anstehen würde. Jetzt kommt so die Zeit, wo es auch tatsächlich stattfindet. Das heißt, von den G20-Staaten haben am Anfang einige, gerade die regional näher dran sind, die haben schon gewusst, was das für eine Katastrophe nicht nur für die Ukraine, sondern auch für alle anderen Länder ist. Und jetzt spüren es aber auch die weiter weg sind. Und deswegen meine ich, werden auch immer mehr Staaten klarer. China, das auch sagt, naja, also ein Atomkrieg, das wollen wir auch nicht sehen und ein Einsatz von Atomwaffenarsenal, das ist ja schon ein sehr deutlicher Hinweis auch an diejenigen, die sie selbst als ihre Freunde bezeichnen.
Und die Geschlossenheit der G20 ist da wirklich beeindruckend. Auch die Geschlossenheit der EU ist beeindruckend. Wir müssen, bevor wir zum Ende kommen, noch mal über eine hochaktuelle Geschichte sprechen, weil natürlich man dann so mit dem Kopf schüttelt, insbesondere weil wir gerade über Berlin gesprochen haben. Also über die Hauptstadt. Und heute ist entschieden worden, dass in dieser Hauptstadt die Wahl wiederholt werden muss.
In Teilen, ja.
Nee, nicht in Teilen.
Ja, in Teilen. Komm. Für den Bundestag.
Also für den Bundestag in ganz kleinen Teilen. Da werden sich, glaube ich, die Mehrheitsverhältnisse nicht ändern. Da habe ich jetzt eben auch schon erste Verschwörungstheorien. Aha, Bundestag wird das nicht gemacht, weil FDP, Grüne und SPD um ihre Mehrheit fordern. Aber was sagt uns das über den Zustand unserer Hauptstadt? Dass sie sozusagen den Kern der Demokratie, also eines der Kernelemente der Demokratie, eine Wahl, eine ganz normale Wahl nicht hinbekommt.
Ja, das fällt mir als Hamburger sehr schwer, denn man ist ja gewohnt, dass solche Dinge funktionieren. Und ich sag mal, wenn eine Stadtverwaltung es nicht mehr schafft, Briefe zu verschicken, sie hinterher einzusammeln und dann Stimmen zu zählen, dann geht das ja schon wirklich auch an den Kern dessen, was wir an Funktionalität vom Staat erwarten und auch erwarten dürfen. Deswegen ist das in Berlin schon wirklich ein Drama und vor allem, es geht ja auch wieder viel Zeit verloren. Also ja. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie Bundestagsabgeordneter sind, dann wird an einem Tag gewählt und am nächsten Tag morgen sitzen Sie gleich in Berlin und kriegen lauter kluge Dinge gesagt, kriegen quasi das Onboarding als Abgeordneter. Und eines der ersten, was wir gesagt bekommen haben, ist, meldet euren Zweitwohnsitz an. Wir wollen von keinem lesen, dass der Zweitwohnsitz nicht angemeldet ist. Mhm. Das ist in Berlin aber gar nicht so leicht, weil es mehrere Monate dauert, um überhaupt einen Termin zu kriegen, okay, um vorsprechen zu dürfen, um ihn dann vielleicht anzumelden. Also das funktioniert in Berlin alles sehr schlecht. Und man muss auch sagen, es funktioniert noch deutlich schlechter als in Hamburg.
Ja, man hat ja immer den Eindruck, wenn man in Berlin ist, eine faszinierende Stadt, eine pulsierende Stadt. Aber ein Stichwort funktionieren ist so eine Sache. Ne? Also ja, wir müssen jetzt nicht immer noch über den BER reden, aber das ist natürlich, auch für Franziska Giffey ist das natürlich dramatisch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie regierende Bürgermeisterin bleibt, ist nach all dem, was jetzt passiert ist, wahrscheinlich nicht besonders groß.
Ja, das werden wir dann sehen. Ich glaube, auch wenn jemand sowas zu verantworten hat, dann sollte er sich auch mehr darum kümmern, dass es wieder ins Lot kommt. Mhm. Aber Berlin hat sich an der Stelle ein Stück weit, ist es mit sich selbst zufrieden und es ist offensichtlich damit zufrieden, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist eine schlechte Ausgangsbasis, um etwas zu verbessern. Also wenn man dann den Spirit hat zu sagen, Mensch, das wollen wir nie wieder und jetzt wollen wir unter den Städten die digitalste und die bürgerfreundlichste werden und so. Aber diese Bewegung kann ich in der Breite in Berlin nicht erkennen. kennen. Ich weiß, dass es eine sehr tapfere FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus dort gibt, die diese Themen adressiert. Aber ich sehe das nicht als breiten Wunsch in der Stadt verankert. Ich weiß, wenn sowas in Hamburg passieren würde, dann würden hier aber die Wände wackeln und dann würde man sowas auch ins Lot bringen. Da gibt es eine andere Erwartungshaltung auch der Politik an sich selbst.
Die DNA, Sie haben es ganz gut beschrieben, die DNA von Berlin ist eigentlich, dass es nicht klappt. Und das Chaotische ist das, was viele charmant und sexy finden an dieser Stadt, offensichtlich.
Ja, ich glaube, das Kreative finden viele Menschen interessant. Es ist ja auch ein toller Vibe, der so in der Stadt ist, vor allem in den szenigen Stadtteilen. Mhm. Aber der Vibe wäre auch noch toll, wenn ich dann die Dinge, die ich gerne mal erledigt haben möchte in meinem Leben, auch ohne größere Probleme erledigt.
Sind Sie denn jetzt angemeldet?
Ich bin angemeldet. Keine Sorge. Kann ich ja auch ruhig schlafen.
Man muss ja keinen Zweitwohnsitz in Berlin haben. Sie könnten auch im Hotel übernachten in den Sitzungswochen, ne?
Ja, das stimmt, aber das finde ich persönlich sehr wichtig, dass man in Berlin auch ankommt. Die Tage sind sehr lang. Letzte Woche war Sitzungswoche Donnerstag, ich glaube, bis 2 Uhr nachts. Und dann auch einen Ort zu haben, wo man mal kurz runterkommt, wo man auch wirklich ankommt unter der Woche, das finde ich persönlich sehr wichtig.
Katja Suding, Ihre Vorgängerin im Bundestag und auch als,
hier im Podcast.
Auch, ja, auch hier, oh, die war auch da, meine Güte. Aber gut, das ist so ein halber FDP. Die hat ja ein Buch darüber geschrieben, warum sie ausgestiegen ist und hat gesagt, irgendwie, nee, ich habe mir die Politik irgendwie anders vorgestellt. Am Ende war sie für mich eine Belastung. So, jetzt Ihr erster Eindruck nach einem Jahr Bundestag?
Habe ich das Buch noch nicht gelesen, weil ich Sorge habe, dass ich zu vielen Thesen zustimme.
Tatsächlich?
Ja, das ist ja nochmal eine andere Situation, wenn man in der Regierung ist, als in der Opposition. Aber es gibt schon viele Themen, die für einen als Menschen stark einschränkend sind. Das eine ist eigentlich ein ganz geringer Teil des Lebens, den man tatsächlich noch selber bestimmt. Mhm. Das ist einfach so eine zeitliche Komponente. Und der ist natürlich bei Menschen, die uns Freien Demokraten auch nahestehen oder für uns sogar in Mandate gehen, ein besonders wichtiger, weil wir eben das ganz besonders tief in uns verankert haben, dass wir eigentlich gerne uns selbst auch Freiräume erarbeiten, auch selber unsere Ideen umsetzen wollen und sowohl das Konzept Mandat als auch das Konzept Koalition stehen dem ein Stück weit entgegen, weil man eigentlich nach mehr eigenem Freiraum strebt. Und da ist sozusagen gerade so ein Mandat auch immer so ein Balanceakt.
Macht Spaß? Also kann man davon reden, dass Politik machen in Berlin Spaß bringt?
Ja, ich kann das für den Energiebereich im letzten Jahr auf jeden Fall sagen, auch wenn die Herausforderungen immens waren. Aber es ist vor allem für mich persönlich zu sehen, dass man selber sehr schnell wirksam werden kann. Mhm. Das ist etwas, was ich persönlich sehr gerne mag. Ich bin da nicht hingefahren, um die eben besprochenen oberflächlichen Debatten zu führen und in irgendwelchen Headlines aufzutauchen, sondern wenn ich mal aus dem Mandat ausscheide, dann möchte ich mir sagen, ja, ich sehe Dinge, die ich persönlich bewirkt habe, wo ich persönlich sagen kann, das war mein Beitrag zur deutschen Politik, zur deutschen Energiepolitik und das war in diesem Jahr schon möglich und das hat es für mich sehr besonders gemacht, nicht nur hinzufahren und einer von über 700 zu sein, der mal was sagt, sondern jemand zu sein, der sagen kann, ich habe hier etwas zum Guten gedreht.
Wirklich, letzte Frage jetzt. Ist es ein Vorteil, wenn der Kanzler ein Hamburger ist und der Kanzleramtsminister ist ein Hamburger und der Regierungssprecher ist ein Hamburger? Ist dann ein Vorteil, wenn man auch aus Hamburg kommt?
Ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn man aus Hamburg kommt.
Vielen Dank. Nächste Woche hören wir uns. Nächste Woche geht's, dann ziehen wir auch eine Bilanz. Es gibt ein neues Buch über Friedrich Merz und einer der Autoren oder eine der Autorinnen, ist ein Autor und eine Autorin, werden in diesem Podcast sein. Ich weiß noch nicht genau, wer. Und dann werden wir mal über Friedrich Merz sprechen und wie der sich eigentlich so schlägt in diesem ein Jahr Ampelkoalition. Bis dahin.
Ein Podcast von Funke.